Hallo und herzlich willkommen zum ADA-Podcast Shift Happens mit
Lea
und Miriam. Das ist ein besonderer Podcast, sozusagen eine Gesamtüberraschung, weil diese Woche auch eine ganz besondere Woche für uns beide ist, denn am Dienstag ist unser neues Buch erschienen bei Rowohlt und der Titel lautet Alles überall auf einmal, wie künstliche Intelligenz die Welt verändert und was wir dabei gewinnen können. Wir sind ganz aufgeregt und auch ganz viel unterwegs diese Woche zum Buch.
Und deswegen möchten wir euch in dieser heutigen Folge einmal mitnehmen hinter die Kulissen. Wir werden euch einige Behind-the-Scenes-Anekdoten erzählen, auch mal ein bisschen beleuchten, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dieses Buch ausgerechnet jetzt zu schreiben und zu veröffentlichen, und geben euch einen kleinen Überblick über die Themen, nehmen euch also mit auf eine inhaltliche Reise und ja, beschreiben mal, wie es von Anfang bis zum heutigen Tag beziehungsweise bis zu dieser Woche eigentlich alles so war. Ja, fangen wir doch erstmal an, Miriam, mit dem Beginn dieses Schreibprozesses, dem Beginn unseres Buches. Denn der war ja da war ein Moment, in dem wir sehr deutlich eine Eingebung hatten, würde ich sagen. Und das war auf dem Weg nach Amerika.
Das war auf dem Weg zur South by Southwest, diese riesen Tech-Konferenz, die jedes Jahr im März in Austin in Texas stattfindet. Und da sind wir jetzt über Jahre hingeflogen, weil das natürlich so als Trend-Scouting-Möglichkeit ja immer gut ist. Und natürlich geht es auch seit Jahren bei der South by Southwest immer um künstliche Intelligenz. Aber der Moment, den du meinst, war, glaube ich, der, als wir im Flieger gesessen haben. Wir saßen da und das ist ja ein relativ langer Flug und dann kann man ein bisschen arbeiten und man kann auch mal einfach ein bisschen quatschen, aber man kann auch einen Film gucken. Und dann irgendwann haben wir gedacht, so vielleicht gucken wir mal einen Film und haben das Unterhaltungsprogramm an Bord angeschaltet und so durch die Filme gescrollt. Und da war da ein Film, der hatte eine sehr interessante Ankündigung. Die lautete nämlich, eine Chinesin hat Probleme mit ihrer Steuererklärung. Langweiliger geht's nicht. Aber wir haben uns dann gefragt, was ist das, was steckt dahinter, und waren irgendwie neugierig.
Dieser Film heißt Everything, Everywhere, All at Once. Und darüber wurde ja auch schon viel berichtet. Der hat viele Oscars gewonnen, unter anderem für den besten Film und auch für die beste Hauptdarstellerin, Michelle Yeoh. Total verdient, wie ich finde, weil das eine Geschichte ist, die uns in wahnsinnig viele Universen mitnimmt. Es geht um das Multiversum. Evelyn Wang, gespielt von Michelle Yeoh, ist tatsächlich eine Chinesin, die auch Schwierigkeiten mit ihrer Steuererklärung hat. Aber dieser Satz ist wirklich so simpel, wenn man bedenkt, wie intensiv und kompliziert, aber beeindruckend dieser Film ist. Denn Evelyn Wang im Prozess ihrer Steuererklärung entdeckt auf einmal, dass es eben nicht nur eine Welt gibt, sondern ganz, ganz viele. Und damit auch ganz, ganz viele Möglichkeiten im Leben, seine Identität auszuleben. Die wird nämlich katapultiert, diese Evelyn Wang, in das Multiversum, was dazu führt, dass sie kämpfen muss gegen verschiedene Bösewichte aus unterschiedlichen Welten, während sie ja eigentlich nur ihre eigene kennt. Und immer wieder schlüpft sie in verschiedene Versionen ihrer selbst.
Dass sie verschiedene Leben lebt auch, mit verschiedenen Partnern und Partnerinnen, verschiedene Erfahrungen in diesen unterschiedlichen Welten macht. Also der Film ist crazy, um das gleich vorwegzuschicken. Wir haben über den Film auch schon mal hier im Podcast gesprochen, aber er hat uns total fasziniert. Und dieser Satz, eine Chinesin hat Probleme mit ihrer Steuererklärung, haben wir uns nachher dann gefragt, ist das eine KI gewesen, die nicht verstanden hat, wie man den Film zusammenfassen kann, oder was ist hier schiefgegangen? Und das war sozusagen der Moment, wo wir gedacht haben, hier entsteht gerade eine Thematik, mit der wir wirklich mal was machen wollen, die wir genauer beleuchten wollen, die wir auch gerne erklären wollen, weil sich so viel tut und weil künstliche Intelligenz in vielerlei Hinsicht ja wirklich uns eine Welt der Multiversen eröffnet. Wir können menschlich Dinge tun, wir können mit KI Dinge tun, wir können KI Dinge tun lassen, und die Ergebnisse sind immer alle unterschiedlich. Und dieses Multiversum der menschlichen Existenz, der menschlichen Koexistenz mit künstlicher Intelligenz, das ist etwas, was wir faszinierend fanden und wo so ganz langsam der Gedanke gereift ist, damit wollen wir uns intensiv auseinandersetzen.
Ich meine, das Thema ist ja für uns beide überhaupt nicht neu. Wir haben uns schon seit vielen, vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben. Du forschst und schreibst schon seit über 20 Jahren über das Internet und viele weitere digitale Technologien und eben auch zu KI. Wir haben dazu Studien gemacht und wirklich mit vielen Entscheidungsmacherinnen und Geschäftsführern gesprochen und auch mit Menschen, die vielleicht im Berufsleben gar nichts mit KI zu tun haben, aber selbstverständlich sich fragen, was es mit ihrem Alltag macht. Und deshalb, nach all diesen Jahren der Diskussionen, der Forschung, haben wir in diesem Moment beim Film Everything Everywhere All at Once gedacht, jetzt ist wirklich die Ära von KI eingetreten, die alles überall auf einmal verändern kann. Eben auch im Alltag von vielen, vielen Menschen.
Weil KI im Grunde ja jetzt eine Allzwecktechnologie geworden ist und damit sozusagen eine Anfrage an uns selbst stellt in allen Lebensbereichen, wie wir uns verändern, wie unser Leben sich verändert, wie unsere Wirtschaft sich verändert und die Politik und alles, wirklich alles überall auf einmal. Und der Titel hat man jetzt inzwischen verstanden, nach dem, was wir erzählt haben, ist natürlich aus dem Film sozusagen auch abgeleitet. Ich finde nur lustig, dass das sozusagen ja der Beginn eines Gedankenprozesses war, der dann schon noch einen Moment gedauert hat. Wir waren eine ganze Weile in den USA, weil wir auf verschiedenen Tech-Konferenzen gesprochen haben, sind also von der South by Southwest in Austin dann mit dem Auto, weil das am einfachsten war, weitergereist und irgendwann auch über Utah gekommen. Und das war so ein paar Tage später und da gab es ja nochmal einen Moment, wo dann wirklich das Buch ganz real wurde. Und das war, manchmal ist das ja so, es gibt so Epiphanien, also Momente der Eingebung. Das war in einem Café in Moab in Utah. Das Café heißt The Garage. Und wir standen in einer sehr langen Schlange, weil es da sehr voll war. Und in dieser Schlange haben wir plötzlich gedacht, das schreiben wir jetzt als Buch, weil wir eigentlich einen anderen Plan hatten. Und dann haben wir gedacht, nein, das wird ein Buch. Und dann haben wir da in der Schlange gestanden, rückten Zentimeter für Zentimeter vor und haben auf dem Smartphone einfach die Gliederung des Buches runtergeschrieben. Und die ist eigentlich auch so geblieben.
Wir sind relativ nah dran geblieben, ganz genau. Und haben uns dann überlegt, wie machen wir das, wenn wir es zusammenschreiben? Mhm. Wir haben ja auch als Co-Autorinnen natürlich die Herausforderung gehabt, wie entstehen eigentlich auch gemeinsam Gedanken? Wo muss man sich auch auseinandersetzen? Wir haben es dann so gemacht, dass wir uns erstmal die Kapitel aufgeteilt haben. Du hast erstmal einen Entwurf geschrieben, ich habe einen Entwurf geschrieben von unterschiedlichen Kapiteln und dann haben wir es immer gegenseitig gelesen, sind reingegangen, haben auch durchaus diskutiert, argumentiert und so ist dann am Ende wirklich so ein Gemeinschaftswerk daraus geworden, was wir wirklich in diesem Moment in Utah am iPhone eigentlich angefangen haben zu planen.
Sag mal, hast du eigentlich jemals auch mal gelesen und gedacht, boah, nervtötend, langweilig, irgendwas, wie sag ich's ihr?
Nervtötend und langweilig denke ich, glaube ich, nie bei deinen Werken und bei dem, was du so schreibst. Nee, ich glaube, wir hatten aber ja Momente, wo wir vielleicht mal hinterfragt haben, meinst du das jetzt hier wirklich? Also siehst du das wirklich so, vielleicht nicht extrem, aber ist das so, ich sag mal, simpel oder hart gesagt, deine Endmeinung zu dem Thema, können wir da nicht noch Nuance reinbringen? Also können wir da noch ein Gegenargument mit reinbringen? Oder ich sehe das eben vielleicht ein bisschen mehr als Grauzone, sei es bei gesellschaftlichen Themen, auch bei Fragen zum Arbeitsmarkt und zur Produktivität. Da gibt es ja auch immer die Balance zwischen einen Standpunkt einnehmen, also eine deutliche Haltung zu haben und trotzdem nicht an Komplexität zu verlieren, an Nuance zu verlieren. Das war, finde ich, so ein Aushandlungsprozess. Aber ich habe ganz ehrlich nie gedacht, wie langweilig ich gähnte die letzten drei Absätze lang.
Ich fand ehrlich gesagt wirklich cool, weil ich habe so einen Schreibprozess vorher noch nie gemacht.
Aber du hast ja schon viele Bücher veröffentlicht.
Ich habe schon viele Bücher veröffentlicht, die habe ich entweder alleine geschrieben oder was man natürlich auch macht im Wissenschaftskontext, bei so eher so ganz wissenschaftlichen Büchern, dass du so eine Anthologie machst, also eine Aufsatzsammlung, wo du mit anderen zusammenarbeitest. Aber das ist eine unterschiedliche Art des Zusammenarbeitens. Da ist jeder und jede für den eigenen Aufsatz verantwortlich und da wird nichts durcheinander gemixt. Und bei uns ist ja sehr viel gemixt worden. Wir sind ja sozusagen in dem, was das Buch jetzt geworden ist, eigentlich ein Remix aus uns beiden, ne, in der Textproduktion. Und ich fand das unheimlich schön, weil ich das Gefühl hatte, ich habe richtig was gelernt im Schreibprozess. Einmal natürlich, wie immer, weil man auch nochmal sehr viel nachguckt, recherchiert und so, aber auch, weil in der Aufteilung der Kapitel wir natürlich nach unseren Präferenzen und Kompetenzen vorgegangen sind und ich in dem, was ich dann von dir gelesen habe, dachte so, ach guck mal, das wusste ich ja überhaupt nicht und das ist ja spannend. Also diese Momente hatte ich sehr, sehr oft und das war eigentlich eine wirklich schöne Erfahrung.
Und es war schön zu sehen, dass wir ja sogar Momente hatten, wo wir wirklich einen Teil aus deinem Kapitel direkt in die Mitte meines Kapitels einfügen konnten, weil wir gesagt haben, eigentlich passt es vom Gedankenflow hier viel besser. Und da ist ja die große Herausforderung, passt dann der Stil noch? Ne? Mhm. Weil wir haben ja durchaus individuelle Schreibstile, aber haben es tatsächlich geschafft, hier, wie du das eben schön gesagt hast, so einen Remix hinzubekommen, sodass dann beispielsweise dieses Einfügen deines Kapitels bei mir gar kein Problem war und auf einmal war der Flow wieder da. Es war herrlich. Also wirklich für mich auch natürlich ein erster Schreibprozess zusammen. Ich habe bis jetzt auch nur das Buch meiner Doktorarbeit veröffentlicht. Das ist ja nichts, was jetzt viele Leute lesen. Das lesen meist nur ungefähr hochgerechnet 5, würde ich sagen.
Was schade ist, weil das Thema ist sehr gut und sehr wichtig.
Aber dafür war es eben jetzt für mich wirklich ein besonderer Prozess, dass das so gut funktioniert hat.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Jetzt ist natürlich die Frage, die auf der Hand liegt, wie haben wir denn KI benutzt im Schreibprozess? Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen drüber reden. Also erstmal, das Buch ist von Hand und Kopf von uns selbst geschrieben.
Es hat ein Bio-Siegel, würde ich sagen. Ja. Bio-Siegel made by humans. Also da kann man wirklich, das haben uns natürlich auch einige gefragt, da kann man wirklich sagen, nein, das ist absolut von uns geschrieben, erdacht, verhandelt, argumentiert. Da ist wirklich im Grunde genommen sehr wenig KI drin, würde ich sagen, letztendlich. Aber wir haben sehr viel damit experimentiert, wir haben viel ausprobiert.
Also zum Beispiel, was drin ist, ist ja ein Shakespeare-Gedicht über den desaströsen Stand der Digitalisierung in Deutschland.
Das herrlich geworden ist.
Das ist echt gut geworden. Ja. Also da ist man schon immer wieder, oder ich war zumindest immer wieder beeindruckt, was man da dann schon auch machen kann. Aber im eigentlichen Schreibprozess wäre es ja interessant gewesen zu gucken, kriegen wir nicht unsere Schreibstile eigentlich so auf die KI übertragen? Also kriegen wir beispielsweise ChatGPT oder GPT-4 so trainiert, dass die Texte, die produziert werden, wirklich auch diese Schreibstile von uns widerspiegeln. Und da muss man ziemlich klar sagen, das hat eigentlich nicht funktioniert.
Da muss man wahnsinnig viel nacharbeiten. Ne? Also wir haben es einige Male versucht, mal so einen Absatz vorschreiben zu lassen. Da muss man aber noch dann doch viel reingehen. Wo ich es wirklich spannend fand und wo es mir auch was gebracht hat, geholfen hat im Prozess, war, wenn ich es wie so einen Schreibassistenten genutzt habe, mit dem man inhaltlich ein bisschen Sparrings machen kann. Was ich meine ist, ich habe mir beispielsweise für die ein oder andere Erklärung mal eine Metapher oder eine Analogie geben lassen. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. An einem Punkt beschreiben wir ja, wie ein bestimmter algorithmischer Prozess passiert. Und da hat tatsächlich KI mir vorgeschlagen, beschreibe es doch wie einen Staffellauf. So, und dann bin ich aber hingegangen und habe diesen Staffellauf beschrieben. Aber ich fand das eine super Idee. Es hat genau gepasst für diesen Prozess, der da wichtig ist. Und das ist natürlich schon interessant, wenn du dich mal herausfordern lassen kannst, wenn du mal challengen lassen kannst, was du vielleicht gerade gedacht hast. Auch beim Thema Kreativität. Also wäre ich jetzt auf diese Analogie gekommen, weiß ich nicht, vielleicht auf eine andere. Aber das hat mir an der einen oder anderen Stelle geholfen. Aber es sind eben wirklich eher kleinere Momente, die sicherlich noch besser werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade in so einem großen Schreibprozess an vielen Ecken und Enden KI in kleinen, Arbeitsschritten helfen kann und auch noch besser wird. Aber in unserem Fall jetzt muss man sagen, da ist schon noch sehr, sehr viel Biosiegel made by humans dabei.
Trotzdem finde ich deine These von dem sich selbst challengen lassen, finde ich gut, weil das ist ja etwas, was wir auch im Buch argumentieren, dass wir als Menschen wachsen können daran, wenn wir die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz nutzen. Und das haben wir eigentlich auch gemacht, weil man eben auch sieht, dass man selber natürlich auch in Routinen drin ist, auch beim Schreiben. Und dann kommen immer wieder ähnliche Ausdrucksformen. Und wenn man dann sagt, gib mir eine Alternative, gib mir eine Analogie, gib mir eine Metapher, gib mir ein Gegenargument, das funktioniert echt gut. Und das hat auch Freude gemacht. Also ich glaube, da steckt ein wirklicher Mehrwert in der KI-Nutzung. Und ich glaube, den nächsten Schritt müssen wir jetzt mal absehen, was da passiert. Aber ich habe jetzt gesehen, dass OpenAI ja angekündigt hat, tatsächlich die GPTs auch personalisierbar zu machen, dass also die GPTs lernen, was für Präferenzen wir haben, welche Stile wir benutzen, was wir wann wie machen und wollen.
Und sich das vor allem auch merken können.
Genau, und sich das merken können. Und dann bin ich nicht sicher, ob wir nicht Schritt für Schritt auch dahin kommen könnten, dass man tatsächlich auch einen eigenen Stil entwickeln kann. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei den KI-basierten Videosoftwares, die es inzwischen gibt, wo man sozusagen auch die eigene Stimme eben trainieren lassen kann und dann sich als Avatar darstellen lassen kann mit der eigenen Stimme. Warum sollte das bei Text nicht gehen? Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das kommt, was dann nochmal eine andere Frage aufwirft zum menschlichen Schreiben.
Was ich auch ganz spannend fand, war, wir haben in diesem Versuch, unsere Stile zu replizieren, ja beispielsweise einmal ChatGPT gebeten, unseren jeweiligen Stil erstmal zu analysieren. Das ist ja immer so ein Tipp, der gegeben wird, bevor du kopieren kannst, lass doch einmal dir so eine Analyse geben. Das ist dann, kann auch zur narzisstischen Kränkung werden, so nach dem Motto, formuliert total komplex und schwierig oder wenig erzählerisch. Oder eben sehr spannend sein, weil man sich dann mal spiegeln lassen kann von eben einem System, was sehr, sehr viele Worte auf einmal analysieren kann, was eigentlich meinen Stil ausmacht. Das fand ich schon spannend.
Was macht den denn aus?
Na, also ich kann auf jeden Fall, ich habe das bei deinem Stil ja oft versucht, weil wir haben ja auch schon ganz viele Schriften von dir und da haben wir beispielsweise ja auch geguckt, ob wir den replizieren können. Und da war sehr schön zu sehen, du hast eine sehr gute Mischung, laut ChatGPT, aus technischem Erklären und erzählerischen Anteilen, also dass du wirklich sehr anschaulich beschreiben kannst. Du kannst komplexe Dinge sehr gut runterbrechen. Das waren alles so Punkte, die aus dieser Analyse kamen.
Ich hatte ChatGPT vorher auf Drinks eingeladen.
Schau an. So kann man also auch KI bestechen. Jetzt kommt's raus. Sehr schön.
Wahrscheinlich geht das irgendwann auch.
Ja, vermutlich. Kannst du dir das auch erkaufen, so eine total gute Review.
Ich fand auch einen weiteren Punkt noch spannend. Ich habe Stichwort anschaulich machen, ja, weil diese Thematik ja durchaus immer komplex ist. Wie funktionieren diese Modelle? Ich habe dann irgendwann, bin ich in so einem Rabbit Hole von einem Beispiel verschwunden, wo es darum ging, kann man diese 175 Milliarden Parameter, mit denen ChatGPT arbeitet, kann man die ein bisschen anschaulich darstellen? Und habe dann gedacht, naja, wir stellen uns einfach ein Bürogebäude mit 10 Etagen vor. Auf jeder Etage sitzen, weiß ich nicht, 10.000 Leute und die müssen 175 Milliarden Fragen beantworten. Wie lange brauchen die dafür? Und dann bin ich so durch die verschiedenen Modelle durchgegangen und habe das berechnen lassen. Und diese Berechnung,
das dauerte etwas.
Das war ein Albtraum, ne? Weil ChatGPT hat wilde Ergebnisse produziert, weil in der Mathematik dieses Anfangsmodell ja nicht so wirklich gut war. Das ist jetzt mit GPT-4 deutlich besser geworden. Aber dann habe ich immer gedacht, wie kommt das System auf diese Idee? Und habe dann da gesessen und per Hand dann da diese Etagen und diese 10.000 Mitarbeitenden und die 175 Milliarden Fragen durchgerechnet. Das Beispiel ist jetzt auch im Buch, aber irgendwann habe ich wirklich gedacht, sag mal, also das ist jetzt keine Erleichterung, weil ich bin hier jetzt seit Stunden mit diesem Beispiel beschäftigt, weil dieses System gar nichts berechnen kann ordentlich. Das war irgendwie eine lustige Erfahrung, hat aber eben auch gezeigt, dass man bei manchen Sachen vorsichtig sein muss, für die man diese KI-Tools eben noch nicht wirklich benutzen kann.
Vielleicht steht KI auch für kann irgendwas, aber weiß nicht was.
Genau. Das ist eine schöne Idee.
Oder?
Kann irgendwas.
Kann irgendwas, not sure.
Aber nicht alles.
Nicht alles
überall auf einmal.
Nicht alles überall auf einmal.
Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei Ada große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem Ada Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit Ada in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode MINUS20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also, sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung.
Was ja vielleicht auch nochmal ein spannender Prozess war, zu lernen, wie man mit so einem aktuellen Thema umgeht. Aktueller hätte man es nicht suchen oder wählen können. Und du hast gesagt, es war eine echte Herausforderung. Ja, warum?
Wir haben mehrmals in diesen Monaten des Schreibens, so viele waren es ja dann gar nicht, aber wir haben uns ja wirklich mehrmals die Haare raufen müssen. Ne? Weil, also stellt euch mal bitte vor, ihr erinnert euch sicherlich alle, Ende November 2022 kommt also ChatGPT raus und wenige Wochen danach sind wir in Amerika und haben die Idee, dieses Ding zu schreiben, dieses Buch zu schreiben. Und im Jahr 2023 ist so viel im Bereich der KI passiert wie wahrscheinlich nie zuvor. Soll heißen, wir haben jeden Tag wahnsinnig viele Nachrichten, Updates, Newsletter, Podcasts und Studien gelesen, die immer wieder in einem rasend schnellen Tempo beschrieben haben, was sich alles entwickelt. Wir geben mal ein paar Beispiele. Mitten im Schreibprozess wird Sam Altman entlassen, der CEO von OpenAI, den wir natürlich mehrmals im Buch auch genannt hatten.
Und der wird nicht nur entlassen, dann hat er zwischendurch sein Büro bei Microsoft für wenige Stunden und dann wird er wieder eingestellt. Ich habe irgendwann gedacht, wenn du dich jetzt doch einmal bewegst in deiner beruflichen Karriere, bin ich echt stinksauer auf dich.
Dann haben wir schnell alles geändert im Buch zu OpenAI-Gründer, denn das ist er ja und wird er auch immer bleiben. Deshalb ist er jetzt nie CEO genannt, denn nun war er danach natürlich wieder CEO. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn so große tektonische Shifts passieren, mitten im Schreibprozess und das Buch das natürlich auch widerspiegeln soll, dann ist das durchaus eine Challenge. Ebenso übrigens beim Thema der Regulierung.
Oh mein Gott.
Haben wir da gezittert. Warum? Weil, wir haben es hier vor wenigen Wochen im Podcast besprochen, der EU AI Act, der ist ja brandneu, der wurde in den letzten Monaten und auch Jahren verhandelt, aber in den letzten Wochen ist das alles nochmal so richtig hochgekocht. Und so kam es dann, dass wir in der letzten Woche kurz vor Abgabe, eigentlich sollten wir auch vorher schon abgeben, aber wir hatten, wissend, dass es da zu einer großen Verhandlung noch kommen würde in Brüssel, hatten das noch ausgehandelt, dass wir also noch ein paar Tage extra bekommen.
Und was ist dann passiert? Dann haben die verhandelt, länger als sie verhandeln wollten, die Nacht durch und den Tag durch.
Drei Tage, 40
dachten,
Stunden.
Hört auf und kommt zu einem Ergebnis, wir müssen dieses Buchmanuskript abgeben.
Und dann haben wir aber eben diese spannende Verhandlung natürlich auch ins Buch gebracht und haben beschrieben, wie das ist, wenn so ein wichtiges Riesengesetz bis in die letzten Morgenstunden verhandelt wird. Also das ist natürlich wirklich, wir haben natürlich viele unserer bekannten Expertinnen und Experten angerufen, auch in Brüssel, und haben versucht, so den neuesten Stand da einzufangen. Und ich glaube, das ist uns jetzt auch gelungen, wenn man bedenkt, dass das Buch jetzt Mitte Februar rauskommt und wir wirklich noch den neuesten Stand aus dem Monat Dezember haben. Noch dazu ist das natürlich auch ein Thema, dieses Gesetz, was sich jetzt jahrelang noch entwickeln wird. Aber es war zumindest wirklich spannend, dass es ein Thema war, was sich wöchentlich geändert hat.
Und es geht natürlich auch jetzt noch so. Ich bin irgendwie vor ein paar Tagen morgens aufgewacht, lese einen Newsletter und das Erste, was drinsteht, ist, dass Google seinen Chatbot Bard jetzt zu Gemini nach dem neuen System umbenannt hat. Und ich dachte, nein! Wir haben natürlich mit Bard argumentiert. Das ändert jetzt inhaltlich ja überhaupt nichts, ne? Weil es geht ja nicht darum, wie die Systeme heißen, sondern was sie tun und wofür wir sie nutzen können. Und trotzdem hat man immer wieder so kleine Momente, wo man denkt, das ja, ist halt so, wenn man ein ganz aktuelles Thema macht. Ich finde übrigens, dass der, muss man ja vielleicht auch mal lobend sagen, dass der Rowohlt Verlag da ein sehr angenehmer Kooperationspartner war, weil du hast es gesagt, ich habe ja schon ein paar Bücher gemacht und normalerweise, ich versuche das jetzt diplomatisch zu formulieren, ist die Verlagsbranche ja noch nicht an allen Stellen die dynamischste Branche. Aber das war hier echt anders, weil wir innerhalb von kurzer Zeit dieses Buch wirklich auf den Weg gebracht haben. Und auch das, was du gerade im Hinblick auf den EU-AI-Act erzählt hast, diese Regulierungsfrage, die bis zum letzten Tag offen blieb und wir dann noch ein paar Tage mehr bekommen haben und so, das war alles möglich, auch weil unser sehr netter Lektor und sehr guter Lektor Frank Pühlmann das möglich gemacht hat. Und das war wirklich schön, weil damit haben wir arbeiten können. Und es hat auch ein ganz klares Zeichen gegeben, wir wollen da wirklich ein gutes Buch möglich machen, wo nicht jetzt die formellen Deadlines über dem Inhalt stehen.
Ein gutes Buch möglich machen und das aber trotzdem eben auch in einem schnellen Tempo. Ne? Ja. Weil wir haben ja wirklich nur wenige Monate eigentlich geschrieben. Wohlgemerkt nebenbei ja noch das Unternehmen geführt, Ada geführt. Das heißt, es ging hauptsächlich so um unsere Morgenstunden und auch Spätabendsstunden. Und wir haben versucht, wirklich einen ganzen Überblick über dieses Thema zu geben. Wir haben begonnen mit der Geschichte von künstlicher Intelligenz, wie diese Technologie eigentlich durch die Jahrhunderte und dann ganz besonders im letzten Jahrhundert entstanden ist und wer die Denkerinnen und Denker dahinter eigentlich sind, die wichtigsten Köpfe, die man kennen sollte. Und dann sind wir reingegangen in die Anwendungsmöglichkeiten. Wir beschreiben, was mittlerweile möglich ist und was das für uns Individuen, aber auch für jede Firma, für jede Organisation, für Regierungen bedeuten wird. Wir haben uns angeschaut, was es mit dem Arbeitsmarkt macht und mit der Produktivität, mit der Demokratie und der Politik, auch mit den ethischen Fragen, mit Fragen der Gerechtigkeit beispielsweise, auch der Umwelt, also dem ökologischen Footprint von KI. Und letztendlich schauen wir uns auch ganz besonders an, was es mit uns Menschen eigentlich macht. Was bedeutet das für unser menschliches Bewusstsein und unser ja vielleicht Alleinstellungsmerkmal?
Jetzt denken vielleicht manche, das ist ja so ein Freak-Thema für die totalen Nerds, aber das ist es eigentlich gar nicht. Also mich hat das wirklich sehr fasziniert, mich in dieses Thema nochmal so richtig reinzubohren, weil so Beispiele wie die mögliche Entschlüsselung der Sprache der Tiere, die wir hier im Podcast auch schon mal thematisiert haben, können wir über KI zum Beispiel Wahlsprache irgendwann verstehen und mit denen dann kommunizieren, um zu verhindern, dass sie in die falschen Buchten schwimmen und da verenden oder so. Das sind ja alles wahnsinnig tolle Dinge, die mit unserem Bewusstsein und unserer Kommunikation zu tun haben.
Und ich frage mich natürlich, wenn wir das können, wird sich dann der Wahl anhören wie Meryl Streep? Das sind hier für Insider, für diejenigen, die damals unsere Folge zu Extrapolations gehört haben.
Ich glaube, es gibt den Meryl-Wahl und den Robert-Wahl zum Beispiel.
De Niro?
Robert
oder?
De Niro, ja, genau. Also ich glaube, dass dieses Bewusstseinsthema ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass der Titel nicht nur, weil er irgendwie sexy ist, auf dem Buch steht, sondern weil wir wirklich der Überzeugung sind, dass sich alles überall auf einmal verändert und dass wir sozusagen, wie wir im Prolog schreiben, dass diese KI, diese Allzweck-Technologie, künstliche Intelligenz, eine algorithmische Anfrage an uns selber stellt, an unsere Existenz und das, was wir aus unserer Welt, aus unserem Leben jetzt machen wollen. Wir können sie nutzen, um unser Leben, unser Arbeiten, unsere Demokratie besser zu machen, auch vielleicht sogar leichter zu machen. Oder wir können sie nutzen, all das mehr oder minder Schritt für Schritt zu ruinieren. Und dass wir der Überzeugung sind, dass da Riesenchancen drin liegen, das wird man merken, wenn man das Buch liest. Aber wir haben natürlich schon auch auf die Gefahren und die Herausforderungen hingewiesen. Alles andere wäre naiv und auch unredlich gewesen. Da kann man vielleicht nochmal sich in Erinnerung rufen, dass wir ja über den Untertitel des Buches durchaus ein bisschen gestritten haben.
Ja, wir haben beispielsweise überlegt, ob der Begriff gewinnen, also was wir dabei gewinnen können, wirklich der es trifft. Denn wir haben natürlich auch ans Lenken und Steuern gedacht. Also wir wollen mit dem Buch ja auch jeden und jede in die Lage versetzen, wirklich mitzugestalten, was mit dieser Technologie jetzt passiert. Und letztendlich war uns aber wichtig, mal zu betonen, dass als Allzwecktechnologie es hier eben auch viele Chancen gibt. Denn sehr viele der Schriften, die man jetzt so über KI lesen kann, die gehen ja eher ins Dystopische. Die gehen eher in die Bedrohung, ins Risiko und mitunter auch wirklich auf einem Level von dem sogenannten existenziellen Risiko, die Existential Risk Gruppe, die da draußen so rumwabert, die dann behaupten, es ist irgendwie die Ausrottung der Menschheit und die steht auch kurz bevor. Wir sind eigentlich wie in einem Frankenstein-Film unterwegs und das ist wirklich überhaupt nicht unsere Überzeugung. Man muss differenziert sein. Es gibt absolute Risiken und ich sehe auch ganz klar den Bedarf für klare Regeln. Das ist aber bei vielen Technologien so, denn viele Allzwecktechnologien, wie es sie schon gibt, sind für diverse Dinge einsetzbar und deshalb brauchen wir Regeln.
Genau, also wenn jemand sagt, manchmal hört man das ja immer noch, dass jede Regulierung Innovation behindert und jede Regulierung KI im Moment in der Entwicklung stört und nicht gut ist, dann würde ich darauf immer antworten, das ist ein bisschen so die Haltung, als ob man sagen würde, es darf keine Ampeln im Straßenverkehr geben. Ja, muss halt jeder selber gucken, ob er überfahren wird oder nicht. Und ich glaube, so geht's halt nicht, weil dafür ist das zu wichtig, was da gerade passiert. Und man kann auch sagen, wenn es Regeln gibt, wird erst die Möglichkeit beispielsweise für Unternehmen zu investieren und diese Technologie zu nutzen, überhaupt erst eröffnet, weil sie dann wissen, worauf sie sich verlassen können und wie eben die Regeln sind. Dann kann jeder das entsprechend entscheiden und da die besten Optionen für sich selber draus ziehen. Also ich glaube, etwas vermittelnde Position haben wir da. Ich kann aber verraten, dass Lea mit unserem Lektor Frank Pöllmann eine durchaus intensivere E-Mail-Diskussion über die Frage des Untertitels und des Worts gewinnen hatte. Und in dem Fall hat jetzt mal der Lektor gewonnen.
Überhaupt hilft ja Differenzierung bei vielen Themen im Leben. Mir ist das nochmal ganz klar geworden im Schreibprozess, aber auch in all den Gesprächen, die wir seitdem mit Unternehmenslenkerinnen und Lenkern geführt haben, zum Thema Arbeitsmarkt und Produktivität. Weil da werden wir immer wieder gefragt, wird das hier nicht zum absoluten Jobkiller? Und auch stellt das nicht mein Geschäftsmodell komplett in Frage. Und da gibt es ganz viele Projektionen, wo das hinführen kann, in hunderten Millionen Höhen an Jobs, die eventuell davon betroffen sein können. Wir sind aber der Meinung, man muss da ganz genau hinschauen, denn in den allermeisten Fällen sind es wahrscheinlich nicht Arbeitsplätze gesamt, sondern Arbeitsschritte, die hier komplementiert oder ersetzt werden können. Und das sieht man ja mittlerweile auch in den neuesten Studien, wie beispielsweise eine, die wir im Buch sehr detailliert beschreiben von der Harvard Business School, die sich angeschaut hat, an welchen Punkten im Arbeitsprozess, am Beispiel eines Innovationsprozesses, wo KI wirklich hilfreich sein kann, wo sie Effizienzen schaffen kann, wo Menschen beispielsweise schneller sind, sogar qualitativ hochwertigere Ergebnisse bringen und wo aber auch nicht. Mal ein Beispiel, wenn man sich die Kreativität in dieser Studie anschaut, dann ist es so, dass die individuelle Kreativität, also sprich, wenn ich alleine KI benutze, hochgehen kann. Soll heißen, KI kann mir, wir haben es eben auch hier beschrieben im Schreibprozess, kann mir durch ein Challengen und durch ein Bereitstellen von mehr Lösungen erstmal dabei helfen, womöglich out of the box zu denken. Wenn es aber um eine Gruppe geht, also kollektive Kreativität, wenn wir zu fünft KI nutzen, dann kann es eher dazu führen, dass Kreativität runtergeht, wir also monotonere Ergebnisse produzieren, weil wir womöglich als fünf diverse Menschen more out of the box gedacht hätten und die KI dann eben doch auf kollektiver Ebene eher auf generische Antworten zurückfällt. Also diese Differenzierung, Kreativität im Einzelnen kann hochgehen, in der Gruppe, also kollektiv, aber auch runtergehen. Das ist eine Nuance, finde ich, die wichtig ist.
Ja, das stimmt und das ist wieder ja auch eine vermittelnde Perspektive, die auch viele Ängste, die es gibt im Hinblick auf KI und Jobvernichtung, dann relativiert. Gucken wir doch zum Schluss noch mal einmal auf unseren Arbeitsprozess. Du hast eben gesagt, wir hatten ja noch ein Unternehmen zu führen, parallel dazu, und haben deshalb sehr viel sehr früh morgens gemacht. Wenn man dann so über Monate so von 6 bis 9 oder 10 gesessen hat und geschrieben hat, ist das ja, es wird irgendwie auch zu einer Routine. Man ist dann irgendwie müde meistens. Und vor allen Dingen, ich hatte immer das Gefühl, wenn um 10 es dann so losging und dann so die ersten Videocalls und mit dem Team und Anfragen und Termine waren, dann habe ich mir das Gefühl gehabt, ich habe eigentlich schon mehr oder minder den Tag hinter mir. Weil Schreiben ja schon auch ein anstrengender Prozess ist, ne? Ein Kreativitätsprozess, wo ich das Gefühl habe, ich verbrenne dazu echt auch viele Kalorien, wenn ich da 4 Stunden geschrieben habe. Was machst du mit der Zeit, die du jetzt gewonnen hast, weil du nicht mehr von 6 bis 10 Buch schreiben musst?
Vielleicht lasse ich einfach mal die Gedanken schweifen, denn dann kommen ja manchmal auch die besten Ideen. Das war für mich auch noch ein wirklich schöner Nebeneffekt des Buches, dass manchmal so ganz verrückte, auch einzelne Sätze dann aufkamen, wenn man sie nicht erwartet hat. Beispielsweise der Satz, KI ohne Darm hat keinen Charme. Und er findet sich auch im Buch wieder. Und wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, dann müsst ihr das Buch lesen. Der ist mir aber ja bei einem Spaziergang gekommen und nicht irgendwie beim konzentrierten Schreiben um 6 Uhr morgens.
Das stimmt. Ich dachte jetzt ja auch, dass du einfach sagst, ich schlafe mal aus.
Schlaf ist erstmal hohe Priorität, ja. Aber ganz ehrlich, Gedanken schweifen lassen und nicht konstant in einem Produktionsmodus im Kopf zu sein, ist ja auch mal ganz schön.
Das ist so. Deshalb lassen wir die Gedanken ein bisschen schweifen und die schweifen jetzt zu euch und ihr könnt euch Gedanken machen, ob ihr nicht vielleicht Lust habt, das Buch einfach mal zu lesen.
Oder uns zu treffen, denn wir haben ganz viele Live-Begegnungen jetzt geplant. Wir gehen sozusagen auf Booktour. Unter anderem könntet ihr uns am 6. März bei der Lit Cologne in Köln treffen, im Flora-Theater. Da freuen wir uns sehr drauf. Da sind noch ein ganz paar Restkarten übrig. Wir sind am 12. März in Düsseldorf, das ist leider schon komplett ausverkauft, aber am 20. März beispielsweise in Heidelberg im Deutsch-Amerikanischen Institut, am 22. in Leipzig auf der Buchmesse. Ihr seht, es gibt einige Möglichkeiten, uns auch mal live zu treffen und über das Buch zu diskutieren. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, findet ihr alle Daten und alles Sonstige auf allesüberallaufeinmal.de, natürlich mit UE geschrieben. Diese URL, allesüberallaufeinmal.de. Da gibt es Infos zum Buch und zu allen Live-Begegnungen. Und selbstverständlich gibt es das Buch auch als Hörbuch. Das haben uns schon einige gefragt, kann ich es mir auch anhören? Ja, es ist seit Dienstag auch als Hörbuch erhältlich.
Das war der Ada-Podcast. Diesmal eine überraschende Sonderausgabe zu unserem neuen Buch Alles überall auf einmal, wie KI die Welt verändert und was wir dabei gewinnen können. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.